Praise Gott. Lass uns Platz nehmen. Wir wollen Gott loben heute und im Lob bleiben. Mein Thema ist, kennst du Gott, der unbekannte Gott? Wir wollen uns über den unbekannten Gott heute Gedanken machen. Ich will Gott loben, aber ich muss wissen, was für ein Gott das ist. Ist es kleiner Gott, großer Gott, alter Gott, junger Gott, starker Gott, schwacher Gott? So. Ich möchte euch herzlich einladen, für heute hier zu bleiben und sich die Gedanken über Gott zu machen. Wer ist Gott? Kennst du Gott? Wir sagen, ich bin evangelisch, katholisch oder was weiß ich was, aber kennst du Gott wirklich? So, ich lade herzlich ein für die nächste Zeit, für die nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Wozu sind wir berufen? Am Sonntag das Thema. Am Mittwoch wird das Thema sein, hast du ein gutes Gewissen? Dann möchte ich hinweisen, wir haben hier kurzfristig, Billy Smith hat zugesagt, vom 29. August bis zum 5. September, das ist also vom Sonntag bis Sonntag, jeweils 19 Uhr abends und dann Sonntag auch um 10 Uhr. Ihr seid herzlich eingeladen und vor allem Kranke einzuladen. Wir wollen evangelisieren. Eigentlich wäre ich in dieser Zeit im Kongo, aber jetzt bin ich in Deutschland und wir machen hier Evangelisation. Also nur Roger geht unten nach Kongo und wird dort missionieren. Und dann, wenn er zurückkommt, werden wir sehen, wie die Luft dort ist. Ja, okay. Also nimm die Zettel mit, lade die Leute auch zu diesen Heilungs- und Segnungstagen mit Billy Smith. Er hat von USA angerufen und kommt direkt gleich aus den USA hierher und dann macht er seine Deutschland- und Österreich-Reise. Der unbekannte Gott. Wir haben ja viele Kirchen. In Berlin gibt es allein über 270 evangelische Kirchen. Dann kommen noch die katholischen Kirchen, dann kommen die Freikirchen, dann kommen die Sekten und was weiß ich und so weiter. Aber wer ist Gott? Die Moslems sagen Allah, Buddhisten nennen Krishna oder irgendjemand anders. So die einen sagen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wer ist jetzt Gott? Wenn du betest, zu wem betest du eigentlich? Juden sagen Jahwe oder trauen sich den Namen gar nicht aussprechen, haben große Komplexe dabei. So, die wenigsten, wenn ich so rumfrage, kennst du Gott? Die sagen ja, das und das, die drehen sich rum, erzählen oder gaxen ein bisschen. Weißt du, wenn ich so anschaue, mich selber oder uns selbst angucke, die wenigsten gefallen Gott. Wenn wir eigentlich unser Leben anschauen, gefallen wir wirklich Gott? Sind wir wirklich so Gott wohlgefällig? Dienen wir wirklich Gott? Sind wir wirklich Kinder Gottes? Friedrich Nietzsche hat ein Gedicht mit 11 Jahren geschrieben. Sohn eines Pfarrers, muss man das vorherschicken. Also er müsste wissen eigentlich, wer Gott ist und ist eigentlich mit der Muttermilch christlich großgezogen worden. Vater und Mutter, also Pastoren oder Theologiestudium gehabt. Aber dann schreibt er mit 11 Jahren ein Gedicht, wahrscheinlich ist es ein Hilfeschrei dem unbekannten Gott. Noch einmal, ehe ich weiterziehe und meine Blicke vorwärts sende, hebe ich vereinsamt meine Hände zu dir empor, zu dem ich flehe. Dem ich in tiefster Herzenstiefe Altäre feierlich geweiht, dass allezeit mich deine Stimme wieder riefe. Dem unbekannten Gott widmet er das Gedicht. Darauf erglüht, tief eingeschrieben, das Wort dem unbekannten Gotte. Sein bin ich, ob ich in der Freveler Rotte auch bis zur Stunde bin geblieben. Sein bin ich und ich fühl die Schlingen, die mich im Kampf da niederziehen. Und mag ich fliehen, mich doch zu deinem Dienste zwingen. Ich will dich kennen, Unbekannter. Vielleicht ist es auch unser Wunsch, ich will dich kennen, Gott. Wer bist du? Wie siehst du aus? Welches Gesicht hat Gott? Welche Farbe hat Gottes Gesicht? Ist er weiß? Schwarz? Hat er Schlitzaugen? Wie sieht Gott aus? Dann schreibt Nietzsche weiter, du tief in meine Seele greifender, mein Leben wie ein Sturm durchschweifender, du unfassbarer, ein Verwandler, ich will dich kennen, selbst dir dienen. Das ist sein Wunsch. Und er ist dann auf Abwege geraten und nachher hat verkündigt auch lauthals, Gott ist tot, zumindest der Gott der Kirche. Gegen den hat er ja ganz stark gekämpft, gegen den Gott der Religion. Aber hier, dieser Bub sucht Gott. Ich will dich kennen, Unbekannter. Für viele ist Gott ein Fremdwort. Wenn du Gott definieren solltest, wie stellst du dir Gott vor? Mach dir Gedanken bitte. Die meisten sagen, ja, der ist so wie der am Altar, wie der Pfarrer. Oder Gott als Polizist, der einfach mit dem Finger droht und ich aufpassen muss, dass er mich nicht aufschreibt und fotografiert. Viele haben Gott erfunden. Ich denke nur, viele benutzen und missbrauchen Gott. Karl Marx hat schon richtig gesagt und festgestellt, Religion ist Opium fürs Volk. Weißt du, mit Gott kann man das Volk schön unten halten. Aber dabei sind die meisten entfremdet. Gott mit uns sind die Soldaten im Ersten Weltkrieg gezogen, die Österreicher wie die Deutschen. Gott mit uns, natürlich, welcher Gott soll jetzt den Sieg helfen? Der Gott der Österreicher oder der Gott der anderen? Beide hatten am Gürtel Gott mit uns. Ist das nicht frevelhaft oder Missbrauch Gottes, dass man Gott für Krieg verwendet, für Sieg verwendet, für sich selbst verwendet, für seine Sache, für sein Geschäft unter Umständen? Den meisten ist Gott heute sehr fremd. Nur noch eine Minderheit folgt und glaubt, vertraut Gott. Und auch da ist ein großes Fragezeichen. Wenn man ehrlich ist und selbst die meisten Christen fragt, kennst du wirklich Gott? Dann werden sie still und ruhig, nachdenklich. Dann sagen sie, was in der Bibel drin steht. Dann sagen sie womöglich, was sie fühlen oder was sie denken. Die Menschen kennen heute fast jeden Schauspieler oder Politiker oder Superstar, jeden Komiker und jeden Deppen. Aber Gott kennen sie nicht, wenn sie ehrlich sind. Den kennen sie nicht. Wer bist du? Wir kennen Gott nicht mehr und das ist sehr traurig, dass man Gott nicht kennt. Sogar Fromme, ich denke nur Moses, der eifert für Gott, der tötet sogar zwei Leute oder beinahe zwei und setzt sich für Gott ein und will Israel erlösen und große Taten vollbringen. Und dann ist er in der Wüste, nach 40 Jahren begegnet Gott ihm und sagt, wer bist du, wie heißt du? Was soll ich sagen, wenn ich jetzt zum Pharao komme? Wer bist du eigentlich? Aber erst wenn wir Katastrophe haben, dann wie bei der Love Parade, dann machen wir ökumenische Gottesdienste, denkt mal wieder an Gott. Weißt du, die Leute können mit Gott nicht mehr viel anfangen, nur in Notzeiten. So als den Herrgott, als Reserverat oder Nothelfer. Wenn eine Tragödie da ist, mach mal Gedenkgottesdienste. Und dann muss noch Gott herhalten, der Allmächtige, der hat alles in der Hand. Wer weiß es, ob das so ist. Oder wenn das Bohrloch nicht zu stopfen ist, dann betet man überall um ganz Golf von Mexiko. Oder jetzt, wenn die Brände in Russland ist, oder ich denke nur, als Tschernobyl war, Gorbatschow eigentlich Vorsitzender der Kommunistischen Partei, sagt, da kann nur noch Gott uns helfen, als Tschernobyl, dass dieser Supergau stattfand. Und jetzt, die ganzen Brände, die kommen immer näher, Tschernobyl nur noch ein paar hundert Kilometer, und wenn der ganze radioaktive Staub in die Luft geht, wir werden nochmals ein Supergau bekommen, wenn diese Staubpartikel in der Luft sind. So, alles lieb und nett, wenn man Gott hernimmt in Notzeiten, Krisenzeiten, aber ob da Gott noch hilft und mitmacht, so als Ersatzrad. Ich will eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe noch nie nach meinem Ersatzrad geguckt. Ich muss jetzt auch ehrlich sagen, auch jetzt nicht. Also ich fahre und irgendwo hatte ich dann Reifenpanne, aber dachte, ja, du hast ein Ersatzrad rausgeholt, aufmontiert und was stelle ich fest? Keine Luft. Keine Luft im Ersatzrad. Wahrscheinlich mit der Zeit ausgegangen oder zu lange irgendwo Ersatzrad da hinten irgendwo im Gepäcklager gewesen. Aber so ist auch der Mensch. Er nimmt Gott als Ersatzrad und Reifen und dann merkt er und sagt er, der hilft mir nicht, der hat mir nicht geholfen, ich habe gebetet, ich habe geschrien. Aber die Frage ist, hat der Mensch nach Gott gefragt, dass es ihm gut geht? So in den guten Zeiten da nach Luft geguckt, als es gut ging. In der Bibel heißt es, suche den Herrn oder suche deinen Gott in der Jugend, in der angenehmen Zeit. Denn nachher kommen Tage, die dir nicht mehr gefallen. Also wir sollten Gott suchen, bevor da die Pannen passieren. Der Beter im 42. Psalm sagt mal, oder Tränen waren mein Brot bei Tag und Nacht, denn man sagt zu mir den ganzen Tag, wo ist nun dein Gott? Da sogar Beter hier Probleme haben, wo ist nun dein Gott? Leute sagen, wo ist es? Früher hadete man mit Gott, heute leugnet man Gott, heute ignoriert man Gott, heute gebraucht man Gott nur als Reserverat. Also, wo ist dein Gott? Die Frage ist, wo ist jetzt dein Gott? Viele haben so ein Kreuzchen am Hals als den Herrgottler. Oder ich habe mal erlebt, da ist irgendwo eine alte Frau, Katholikin, irgendwo von einer Wallfahrt gekommen und bei Altötting und steigt irgendwo um und der Lausbuben haben ihr Kruzifix genommen. Dann schreit sie, die haben meinen Herrgott geklaut. Das ist billiger Herrgott, den man klauen kann. der meinen Herrgott geklaut. Also die Lausbuben. Und dann sind sie davon mit diesem Kruzifix und meinen Herrgott. Also wenn du solch einen armseligen Herrgott hast, den man klauen kann, dann ist es nicht weit her. Wir müssen Gott erleiden eigentlich. Das ist also, was mit Gott los ist. Oft fragen wir uns, warum antwortet er nicht auf meine Gebete? Ich schreibe wie David hier im Psalm 42, Tag und Nacht. Warum gibst du mir keine Patentlösung? Das wäre doch so einfach. Du weißt ja alles. Du kennst ja alles. Du hast überall die Übersicht, aber warum klappt es bei mir nicht? Oft fragen wir uns, warum erleben wir nicht das, was in der Bibel die Männer erlebt haben, die Patriarchen erlebt haben? Warum erleben wir das nicht? Ist Gott uns wirklich so schwer zugänglich? Ist es alles so verschüttet zu Gott, dass wir nicht mehr kennen? Verschüttet von Religion und Tradition und Meinungen und Enttäuschungen? Gott, wer bist du? Wo bist du? Wir suchen, manchmal, wenn wir Gott suchen, ich muss es ehrlich feststellen, das ist ja bei mir genau das Gleiche wie bei anderen auch. Ich bin ja auch aus dem gleichen Holz geschnitzt wie ihr. Wenn man Gott sucht, dann sucht man immer schnelle, billige Lösungen. Hier reingesteckt und unten am Automaten die Sache wieder rausgeholt. Also, gute Lösung. Herr, ich bete, ich bringe jetzt einen Beitrag, zahle den Obolus und dann kommt jetzt die Schachtel wieder raus oder das, was ich brauche. Wir suchen meistens menschliche Lösungen, oberflächliche Lösungen, materialistische Lösungen, wenn es nicht mehr weitergeht. Da hilft es nur noch beten, wie Herr Gorbatschow sagte, als Tschernobyl damals brannte. Hiob hat einmal gesagt in seinem Leben, und da muss es verstehen und gewusst haben, ich hatte von dir nur vom Hören sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Der hat so viel durchgemacht, so viel erlebt, so viel ertragen, so viel erduldet und das nur alles wegen Gott. Und dann kommt die Frau und sagt, sag doch deinem Gott ab, das bringt sowieso nichts. Wenn du keinen Glauben hättest, wärst du dir genauso gut oder schlecht ergangen. Sag doch deinem Gott ab. Aber dann sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich hatte von dir nur von Hören und Sagen vernommen. Und was bei uns auch der Fall ist, wir haben nur so viel von Gott, von Hören und Sagen vernommen, was man in der Gemeinde hört, was man in der Bibelstunde hört, was man in der Bibel liest, was man im Gespräch, so im Zeugnis irgendwo erfährt über Gott. Aber ist das wirklich das alles, was du von Gott weißt? Ist das wirklich alles? Vielleicht ist es sehr dürftig manchmal. Wir kennen Gott auch nur von Hören und Sagen, aus der Predigt, vom Religionsunterricht oder Konfirmandenunterricht, bei vielen ist nicht einmal das mehr da. Dann über die Überlieferung aus der Schule oder Ethikunterricht. Alle haben da irgendwo einen Gott. Und mir war das, als wir nach Deutschland kamen, war die große Frage, weißt du, musst immer angeben, wenn du irgendwo hinkommst, was bist du, evangelisch, katholisch? Und ich musste VD oder verschiedene einfach eintragen. Was waren die verschiedenen? Dann konnte es alles sein, bloß nichts Gescheites. Ich wollte wissen, was das auf sich hat mit dem Gott und mit der Religion. Und wir leben in einer heidnischen Welt und wir haben die Fragen, was ist mit dem Gott auf sich? Überall gibt es Kirchen. Ist das ein Gott der Kirchen? So, manches wissen wir aus der Bibel. Wir greifen zur Bibel, wenn wir Not haben. Oft ist das Gottesbild, das wir besitzen, verzerrt, verstümmelt oder entstellt. Wir haben eine Vorstellung von Gott, aber das ist kein Gott, sondern ein Götze. Gott ist, der er war. Gott sagt zu Moses, ich bin, der ich bin. Ich verändere mich nicht. Wie heißt du? Was soll ich dem Pharao sagen, wenn ich dort hingehe? Lass mein Volk ziehen. Ich bin, der ich bin. Das ist eine schwierige Sache, diesen Gott, ich bin, darzustellen oder zu begreifen. Diesen unbequemen Gott, den unbekannten Gott. Und der will der Herr unseres Lebens sein. Ich kenne ihn ja gar nicht. Also ich kann nur einem folgen, dem ich vertrauen kann, den ich verstehe, den ich begreife, mit dem ich kommuniziere, aber wenn ich den nicht kenne. Und deshalb, mir ist es so wichtig, diesen unbekannten Gott kennenzulernen. Und liebe Christen, kennen wir Gott. Gott ist der, der ist. In 2. Mose 3, Vers 14, er sagt selbst, ich bin, der ich bin. Und immer wieder, wenn Gott Menschen begegnet, er sagt, ich bin. Immer ich bin. Ja, was ist er denn eigentlich? Und da sind wir jetzt gefordert, zu entdecken, was und wer er wirklich ist. Du musst deinen Gott persönlich finden. In der Bibel heißt es immer wieder, wenn Gott Menschen begegnet, bei den Patriarchen insbesondere, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Also er ist jedem Menschen anders begegnet. Dem Abraham ist er ganz anders begegnet, mit dem Isaak und dem Isaak ganz anders, mit dem Jakob. Also er ist total anders den Menschen begegnet. Und jeder hat seine persönliche Gotteserfahrung. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das, oder dann, ich bin der Gott Moses. Und so wie ich mit Moses war, so will ich auch mit dir sein. Und jetzt musst du deinen Gott. Und manche sagen ja, wir schaffen unseren Gott selbst. Im gewissen Sinne ja. Du musst dein Gottesbild selbst entwickeln. Vielleicht musst du den Gott, den du von Haus aus gelernt hast, diesen strafenden Gott abschütteln. Das ist nicht mehr der strafende Gott oder züchtende Gott. Als meine Kinder, wie lasen da Hiob zusammen, so in einem Kreis der Reihe nach, und dann kommt nicht der Hiob, die Geschichte des Volkes Israel und was Gott alles angeordnet hat, und dann wie Gott Mord angeordnet hat, schlimmer wie im Koran sogar, also so, dass die sollen ausgerottet worden, während die haben keine Existenzberechtigung. Und dann sagt mein Sohn, aber Papa, das war Gott, bevor er Christ wurde. Das war Gott, bevor er Christ wurde. Also wir kennen einen anderen Gott von der Bibel. Und ich sage euch, was für Gott wir kennen. Moses eiferte mal für Gott und so weiter und kannte ihn doch nicht. Weißt du, wir können für Gott eifern, jeden Sonntag in der Kirche sitzen und kennen ihn nicht. Frag doch die Omis, die manchmal so in der Kirche sitzen und beten. Die beten da ihre Litanei runter und die reden. Aber auch wir sind nicht besser und heiliger. Wir beten, aber sprechen wir wirklich mit Gott? Ist er uns reell und real? Können wir sagen, mein Gott? Mein Gott? Nicht, wenn ich mir auf den Finger klopfe, mein Gott. Was ist da passiert? Nein, mein persönlicher Gott. Hast du deinen persönlichen Gott, diesen unbekannten Gott? Er würde mein Leben treten. Also man kann für Gott eifern und ihn doch nicht kennen. Ich denke nur an den Apostel Paulus. Er sagt, er war Pharisäer von Pharisäern. Er war ein Jude. Er kannte im Gesetz, hat die besten Lehrer gehabt und eiferte für Gott. Und dann steht Jesus vor ihm und sagt, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Du siehst, man kann für Gott kämpfen und Gott nicht kennen. Und total schief und daneben liegen. Das haben die lieben Pharisäer auch gemacht. Sie eiferten für Gott, sie kasteiten sich, sie verzichteten auch und sie haben das, was Gott gegeben hat, nicht angenommen. Die lebten praktisch an Gott vorbei. Die gehen in die Kirche und gehen an Gott vorbei. Sie haben nicht gemerkt, dass Gott inzwischen seinen Sohn gegeben hat, dass er Christ geworden ist. Halten sich fest an den Buchstaben. Aber den Geist Gottes, den kennen sie nicht, wollen es nicht haben. Sie wollen das Gottes Bekenntnis und Erkenntnis nicht haben. Denn Gott kennt man nicht aus den Büchern. Gott kennt man auch nicht aus der Überlieferung. Gott kennt man auch nicht aus der Predigt. Gott kennt man aus der Offenbarung des Heiligen Geistes. Alles, was wir über Gott wissen, ist offenbart worden. Für die Juden blieb Gott bis heute der unbekannte Gott. Bis heute. Bis heute, weil sie Jesus ablehnen. Und sie trauen sich bis heute, jetzt noch schlimmer wie vorher, sie trauen sich den Namen Gottes nicht auszusprechen. Selbst wenn sie Gott schreiben, sie schreiben Gott, also G, Strich und dann TT. Die trauen sich nicht mal das Wort Gott zu schreiben, weil sie nicht wissen, ist es oder ist es nicht. Und die Juden sind wirklich religiös, sind anders als die Heiden oder die Gottlosen. Also sie waren durchaus religiös und doch der religiöse Mensch kennt Gott nicht. Lebt an Gott vorbei. Ich bin mal zum ersten Mal mit so 18 Jahren in die Kirche gewesen und wollte mal für die Kirche mal sehen und habe meinen Freund gefragt, ob er mich mitnimmt. Er hat gesagt, ja, kannst gerne mitgehen. Bin auch mitgegangen, habe zuerst mal geguckt, was er so macht. Ich wusste ja gar nicht, wie man sich in der Kirche benimmt. Fernseher gab es zu der Zeit nicht so. Und also, weißt du, wenn du im Atheismus groß geworden bist und nie eine Kirche von innen gesehen hast, dann kommst du dir richtig blöd vor. Und als der aufstand, stand ich auf auch. Und als der so die Händchen faltete, faltete er auch die Händchen. So und stand da. Das nächste Mal fragte ich, ja, was hast du da gemacht, dass du so gestanden bist und die Hände gefaltet hast? Dann sagt er, ich habe bis 10 gezählt. Und das war für mich, als ich dann wieder das nächste Mal mit ihm in die Kirche ging, wollte mir eine andere Kirche zeigen, stand auch so und habe auch bis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und mich hingesetzt. Eine gute Lösung. Also du siehst, Gott, man ist in der Kirche. Dass du verlangst nach Gott, du willst die Wahrheit wissen, warum. Und dann bin ich in einer katholischen Kirche gewesen in Bayern. Nein, das war keine katholische, sondern CVJM. Wollte jetzt über den christlichen Verein junger Männer Gott kennenlernen, habe gedacht, das ist vielleicht was für mich. Und weißt du, was ich dort gelernt habe? Schafskopf, Kartenspielen. Nicht beten und nicht Bibel lesen. Das war so Unterhaltung, Freizeitbeschäftigung. Weißt du, und zu Gott bin ich nicht gekommen. Aber das war Verein christlicher Männer oder junge Männer. Die Patriarchen kannten Gott und die haben Gottes die Überlieferung weitergegeben an ihre Söhne und Töchter und erzählt, das war unser Gott, der hat uns durchgetragen, der hat uns bis hierher geholfen. In Malachi Kapitel 3, Vers 6 und folgende Verse, da sagt Gott, ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Gott ist der Herr. Der große Herr, der alles hat, der alles kann, der alles besitzt, der alles kontrolliert, der alles in der Hand hat. Das ist das Echt, ich bin der Herr. Alles ist sein Eigentum. Er verändert sich nicht. Er ist ohne Anfang und Ende. Psalm 102, Vers 27. Er ist dieser unendliche Gott, dieser starke Gott, der unbekannte Gott. Ich verändere mich nicht. Also wenn du Gott kennenlernen willst, du musst den unveränderlichen Gott sehen. Den Gott finden, der sich nicht verändert, der immer gleich geblieben ist. Der nicht evangelisch, dann nicht katholisch, dann wieder evangelisch wurde, dann freikirchlich wurde und so weiter. Nein, dieser Gott, der für alle Menschen zuständig ist, dieser universelle Gott, für alle Rassen, Kulturen und Völker. Er ist der Gott, der sich nie ändert. Sein Wort ändert sich nicht. Dieser unbekannte Gott. Und ich denke, hier von der Bibel, den kann man hier von hier aus finden. Von hier aus kann man entdecken. Von hier aus kann man zu ihm kommen. Von hier aus kann man bisschen etwas von ihm verstehen und sagen, Gott, so wie du dich damals den Menschen offenbart hast, bitte offenbar dich heute auch mir noch. Was du damals tun konntest, kannst du nicht auch heute noch das tun? Er ist der allmächtige Gott. Ich will so ein paar Gedanken über Gott weitergeben, diesem unbekannten Gott. Wir müssen wissen, er ist anderer Art als wir, total anders. Der sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Also deshalb ist der Gott auch der unbekannte Gott, weil er total anders ist. Anders denkt, als er ist kein Mensch oder nicht so wie die menschlichen Götter, die sich nur um die Frauen streiten oder die Götzen, die griechischen Götter insbesondere. Seine Welt ist das Jenseits, nicht das Diesseits. Also die Gott kennenlernen möchten, die müssen über die Grenze gehen, ins Jenseits. Aber wie komme ich ins Jenseits? Du musst außer dir sein, in Ekstase vielleicht. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, dass du so außer dir gehst, an der Decke schwebst und dann sich dem Göttlichen öffnest, fastest und betest. Viele Menschen sind zu Gott durch Fasten und Beten gekommen. Seine Welt ist anders. Man muss sich dem Übernatürlichen öffnen. Wenn du Gott erleben willst, musst du dich dem Neuen, total Neuen öffnen. Wenn du festgefahrene Schienen fährst, wirst du Gott nie erleben. Du musst, wenn du sagst, ich möchte Gott so erleben, wie mein Vater das erlebt hat, unter der Brücke oder auf dem Dach oder sonst wo, er ist nicht da. Christus, Jesus sagt, weißt du, in der Endzeit werden Menschen kommen, viele falsche Propheten, die sagen, da ist Christus und dort ist Christus und hier ist Christus. Folgt nicht, glaubt nicht, geht nicht hin. Gott ist übernatürlich. Wenn du Gott begreifen möchtest, musst du aufhören, mit deinen Sinnen zu begreifen. Viele Leute sagen ja, ich möchte Gott fühlen, dann denken sie, jetzt warten sie, bis sie Gänsehaut haben, bis die Haare stehen wie Nägel. Oder bis da ein warmes Gefühl kommt oder ein kaltes Gefühl kommt, bis sie das und jenes bekommen. Nein, Gott hat nichts mit Gefühl zu tun und nichts mit Sinnen zu tun. Er ist Gott. Er sagt, ich wohne in einem Licht, wo niemand hinkommt. Erst in seinem Licht sehen wir das Licht. Also wenn du in das Licht Gottes hineinkommst, dann kannst du etwas von Gott sehen und hast Gemeinschaft mit ihm. Jesus sagt einmal, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, oder schreibt uns das Neue Testament, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Das ist also, wie man zu Gott kommt. Jesus sagt, wo zwei und drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da müssen sich nur drei Leute an die Hand nehmen. Und da ist Jesus in der Mitte. Also der unbekannte Gott. Aber kennst du ihn wirklich, wenn er da ist? Ja, das ist der Matutis, oder das ist der Winfried, und das ist vielleicht irgendjemand anders noch dazu. Ist das? Weißt du, wir müssen uns Gott vergegenwärtigen, und diesen unbekannten Gott, der ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Es ist eine interessante Geschichte der Emmaus-Jünger. Die gehen und reden über Jesus und über die Geschichten Gottes, was da alles passiert ist. Und dann sagen sie, Mann, bist du der Einzige, der nicht weiß, was da in Jerusalem passiert ist? Und das war einer, den das betroffen hat sogar, der selbst am Kreuz mal hing. Und der sagt gar nichts, musste nicht Christus leiden, musste nicht auferstehen, musste nicht das alles passiert werden. Und dann geht er und sagt, jetzt muss ich weitergehen. Dann sagt, nee, bald ist es Sabbat, bleib doch bei uns. Und dann kommt er und spricht das Tischgebet als Gast. Und plötzlich gehen ihnen die Augen auf. Und sie haben es nicht gemerkt, dass Gott selbst war, die zweite Person der Gottheit. Er ist mit ihnen gegangen. Du kannst also mit Gott sogar gehen und mit Gott so viel Wunder erleben, so viel Zeichen erleben und Gott doch nicht kennen. Und wie viele Menschen haben schon Gebetserhörung erlebt und haben, ja, die waren keine Heiden. Gott hört Heiden und Juden und Christen und Moslems. Er hört alle, die beten. Gebet ist etwas Universelles für alle Menschen. Also der unbekannte Gott wird durchs Gebet kennengelernt. Wenn du betest, egal wer du bist, wo du herkommst, Gott fragt nicht, wo du herkommst und was du gemacht hast. Jedes Volk, das ihn fürchtet, ist ihm angenehm. Jeder Mensch. Du musst nur Gottesfurcht haben. Und ich meine nicht Angst vor Gott, sondern in Ehrfurcht. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag die Moslems in aller Liebe. Die haben noch Ehrfurcht vor Gott, vor ihrem Allah. Allah, der Allah macht's, der Allah ist, der Allah gibt und immer wieder der Allah. Wenn das die lieben Christen auch machen würden, oh, da hätten wir lauter Heilige unter uns. Da würde in Deutschland ganz anders aussehen, wenn die Gotteskinder, die Christen nicht einmal, die Gotteskinder, die Wiedergeborenen, der Herr will's, der Herr braucht's. Und so weiter. Wir meinen, Gott mache ja alles. Aber das ist alles sehr weit entfernt. Wir kennen Gott nur noch so aus der Überlieferung, aus der Geschichte. Vor 2000 Jahren, da kamen ein paar Wanderprediger und haben uns das irgendwie die Botschaft von Christus gebracht. Aber das ist alles so verflacht, dass wir Gott gar nicht mehr kennen. Ein Jesuitenpater hat mal bei mir in der Gemeinde mal gesprochen und hat erzählt, ach ihr Charismatiker und Pfingstler, macht euch nichts vor. Weißt du, wir haben 2000-jährige Geschichten. Bei uns in der katholischen Kirche ist alles versteinert. Alles versteinert. Wenn ihr mal 2000-jährige Kirchengeschichte habt, ist bei euch auch alles versteinert. Also, weißt du, die Tradition, die Geschichte, die Überlieferung, all das raubt uns das Bild Gottes. Da ist so viel passiert. Ich denke, wenn ich über Gott spreche, und das war mein Problem, als ich Christ wurde, den Christengott möchte ich nicht haben. Weißt du, da haben sie Kreuzzüge im Namen Gottes befohlen, Inquisition, die armen Hexen verbrannt und was weiß ich, was einem so eingefallen ist, was da alles so im Namen Gottes angestellt worden ist. Wie viel Morde, wie viel hinterhältige Geschichten und Korruption ist da passiert und Urkundenfälschungen geschehen. Ja, alles im Namen Gottes. Ich habe gesagt, nee, danke, diesen Gott, auf den verzichte ich. Und ich verzichte auch bis heute auf diesen Gott, bewusst, auch wenn ich Pastor bin. Ich möchte den lebendigen Gott haben oder gar keinen. Den Gott, der sich in Christus offenbarte, der in Fleisch gekommen ist, der unter uns wohnte, dem es nicht besser ging wie mir, wie uns allen eigentlich als Menschen, der mitfühlen kann mit uns, der herabgestiegen ist, der Christ geworden ist, nicht diesen Gott der Kirche, der prunkt. Ich habe oft gedacht, oh, wenn der Papst nur seinen Besitz verkaufen würde, nur eine Kapelle, mal so die Silber verkaufen würde und das Gold, dann könnte man schon die Armen speisen, aber dann wird alles nur gehortet. Weißt du, man macht alles für die Kirche und wunderbare Gebäude und Paläste und so weiter. Und der liebe Gott muss in einer armen Hütte wohnen, irgendwo in der Gosse im Slum. Brannte nicht unser Herz, aber wie auch immer. Weißt du, unsere Herzen brennen, wir suchen Gott. Wenn wir morgens aufstehen, wozu lebe ich denn? Die Frage nach Gott, jeder von uns trägt das Monogramm Gottes in seinem Herzen. Jeder von uns. Wozu lebe ich denn? Warum bin ich auf dieser Welt? Was ist der Sinn meines Lebens? Und dann kam so frommer Eisenbahner, der sich bekehrt hat und dann ein Missionswerk gegründet hat. Gerade du brauchst Jesus. Und dann habe ich mit ihm argumentiert, ja, Jesus. Dann sagte ich, ich will Ihnen keinen kirchlichen Jesus verkündigen, keinen religiösen Jesus. Ich möchte den Jesus von Golgatha verkündigen, der aus dem Grab auferstanden ist, der in den Himmel gefahren ist und der wiederkommen wird und der heute noch lebt. Diesen Jesus, den möchte ich Ihnen nahe bringen. Und das ist, was ich auch weitergeben möchte. Ich bin so froh, dass es noch Christen gibt, die Jesus verkündigen und nicht Religion oder Organisation oder sonst was. Gott ist größer als alles, was wir überhaupt denken können. Deshalb können wir Gott uns gar nicht vorstellen. Haben wir Probleme, also ich zumindest. Er übersteigt meine Fantasie und Vorstellung. Die Heilige Schrift sagt, alle Himmel können dich nicht fassen. Also der ganze gesamte Kosmos, wir haben bis heute noch nicht mal das Ende des Kosmos gefunden. Wie wollen wir das Ende Gottes finden? Oder wo Gottes Grenze oder wo Gottes Thron ist? Als Gagarin seinen ersten Luftsprung machte, dann erzählt die Lehrerin, Genossen in der Schule unser Kindergenosse Gagarin war im Weltraum und hat überall umgeguckt und hat nirgendwo Gott gesehen. Und dann ist ein kleines christliches Mädchen und steckt ihre Hand ganz vorsichtig und sagt, Genossen, hat Gagarin ein reines Herz? Denn in unserer Bibel steht, Gott werden nur die schauen, die reines Herzen sind. Also, der unbekannte Gott. Du kannst neben Gott stehen, wenn du kein reines Herz hast, wirst du Gott nicht schauen. Du kannst hier in der Gemeinde sein, wenn du kein reines Herz hast, Gott wird nicht zu dir sprechen. Wenn du kannst die Gegenwart Gottes, du kannst die Herrlichkeit Gottes hier haben, die Leute können tot umfallen. Wenn du nicht ein reines Herz hast, wirst Gott nicht erleben, nicht fühlen, Gott wird nichts an dir tun können. Erst das reine Herz ist ausschlaggebend. Und wo du das reine Herz hast, kannst du überall Gott erleben, selbst in der Hölle. Wirst dir nichts ausmachen. Denn die Bibel sagt, und ob ich bettete in der Hölle, du bist auch da. Und führe ich bis ans äußerste Ende dieser Welt, du bist auch da. Ich kann vor deinem Geist, deinem Angesicht nicht entfliehen. Und ich meine, Hölle, das ist also das Schlimmste, was es so gibt. So, Gott ist größer, als wir je denken können, je verstehen können. Wir können Gottes Wege nicht erforschen. Deshalb, was er da macht, wie er umgeht, deshalb, wir müssen uns einfach fügen und sagen, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Man kann Gottes Wege nicht verstehen, seine Gedanken nicht begreifen, seine Werke nicht durchschauen. Du kannst nicht nur so eine kleine Ameise durchschauen, was für Leben, was für eine Dynamik in so kleiner Ameise ist. Und dieses Wissen und Verstehen, dieses nicht einmal die größten Computer schaffen ist, was die kleine Ameise in sich hat. Das ist Gott. Das ist so groß und wird so klein, dass er sogar sich mit Ameisen und Bazillen und Viren und all dem möglichen Zeug sich abgeben kann. Darum, wenn Gott mal wirkt, dann wirkt er immer bei dir und bei mir über Bitten und Verstehen. Weil wir können es nicht fassen. Gott ist größer als unser Geist, als alle Geister. Das übersteigt also unser Fassungsvermögen und der unbekannte Gott. Deshalb, ich predige heute von dem unbekannten Gott, den wir ein bisschen näher kommen möchten, den wir berühren möchten, den wir erfahren möchten und sagen, bist du wirklich? Gott bleibt und ist einfach bis heute noch immer ein Geheimnis. Und er kann nur begriffen werden, und verstanden werden, wenn er sich uns offenbart, plötzlich wenn der Vorhang auch wegzieht und sagt, schau mir in die Augen, red mit mir und ich rede es mit dir. Guten Morgen. Darum ist es so wichtig, dass Gott mit uns redet und zwar sich unser annimmt. Und das macht er mit Vorliebe, der unbekannte Gott. Paulus in Apostelgeschichte 17 ist in Athen, in der Stadt der Weisen und Gebildeten. Und dann, weißt du, die haben schon richtig gedacht, die Athener. Vielleicht, ja, es gibt so viele Götter und so viele Götzen. Und vielleicht haben wir einen Gott vergessen, den es tatsächlich gibt. Und wenn wir einen Gott vergessen haben, wir machen noch einen Altar dem unbekannten Gott. Wenn wir vielleicht einen Gott vergessen hätten. Und Paulus wandert da herum und sagt, das ist ein guter Anknüpfungspunkt für mich. Diesen Altar, diesen schwarzen Stein da nehme ich. Also, Leute, ihr seid so gottesfürchtig, und die Stadt Athen und die ganzen Griechen waren ja gottesfürchtig. Und die alten Völker waren gottesfürchtig, auch wenn sie Götzen hatten. Die waren gottesfürchtig. Nur unsere Zeit ist gottlos. Aber die alte Zeit war immer gottesfürchtig, auch wenn sie manchmal im Mittelalter abergläubisch geworden ist. Aber gottesfürchtig waren sie immer. So, falls wir irgendeinen Gott vergessen haben, den unbekannten Gott. Und dann sagt er, dieser Gott hat sich offenbart. Der ist nicht mehr unbekannt, der hat sich offenbart. Gott ist größer, als er je gedacht werden kann. Also mit Denken der Griechen, der Weisen dieser Welt kann man nicht begreifen. Mit Vernunft kannst du Gott nicht erfassen. Irgendwo ein Kirchenvater erzählt eine kleine Geschichte. Was heißt, ihm ist es ergangen, bevor er Gott gefunden hat. Er will Gott finden. Und irgendeine Stimme sagt, geh am Strand und suche Gott. Und dann ist er am Strand und hört das Rauschen der Wellen, des Meeres und so weiter und sucht Gott. Und Gott hat ihm gesagt, dort am Strand wirst du Gott finden. Und jetzt sucht er Gott am Strand. Und dann sieht er einen kleinen Jungen, wie der am Strand spielt und ein Loch grabt und immer nach vorne springt, holt einen Eimer Wasser und füllt das Loch mit dem Wasser. Und dann fragt der Junge, was machst du hier? Sagt er, ich versuche das Meer auszuschöpfen in dieses Loch hier. Ich will das Meer ausschöpfen. Und dann ist ihm ein Licht aufgegangen. Mann, Genau das versuchst auch du. Du versuchst diesen unfassbaren, unerklärbaren, undefinierbaren Gott, du versuchst zu erfassen und in unserem 30 Gramm Hirn irgendwo unterzubringen. Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Aber das sind wir Menschen, der unbekannte Gott. Weißt du, alle Definitionen, die wir über Gott haben, alle Formeln, dieses Dreieck, das wir manchmal für Gott verwenden als Symbol, alles ist nur Humbug. Wir können Gott nicht fassen. 1, 2, 3, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das sind alles nur Pseudonyme und Begriffe und Zeichen. Gott ist größer, Gott ist Geist. Und kannst du Geist irgendwo einfangen? In einen Käfig? In einer Flasche? Gott ist eine Wirklichkeit, die weit über unsere Wirklichkeit hinausgeht. Und das ist Gott. Und alles, was wir von Gott wissen, ist also nur uns geschenkt worden durch die Offenbarung, indem er herabstieg, uns die Gebote gab, uns sein Wort gab, zu einzelnen Menschen gesprochen hat. Und so wie er damals zu den Menschen gesprochen hat, so möchte er auch heute zu dir sprechen. Ganz, ganz persönlich, tu da. Gott hat sich immer Menschen offenbart. Jesus sagt einmal, wer mich sieht, sieht auch den Vater. Wer mich nicht sieht und mich nicht will, wird auch Gott nicht finden und den Vater auch nicht sehen. Also praktisch an Jesus scheiden sich die Geister, ob wir Gott finden oder nicht finden. Egal wer das ist, Grieche, Jude oder Heide. Jesus zeigt sich uns nur, und wenn wir ihn annehmen, ihn akzeptieren, in den Evangelien, wer da gewirkt hat, was er getan hat, dann werden wir den Vater finden. Und wie finde ich Gott? Wie offenbart sich Gott? Jesus zeigte uns Gott als einen Gott der Feindesliebe. Nicht nur Gott ist Liebe, sondern Gott als den Gott der Feindesliebe. Gott hat seine Feinde geliebt. Am Kreuz betet Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er kam zu den Feinden, zu seinen Widersachern, die ihn nicht haben wollten. Und wir alle waren einst Feinde Gottes. Und zu denen kam er. Also Gott ist ein Gott der Feindesliebe. Der liebt seine Feinde. Also dich und mich natürlich auch. Wir kommen aus einer gottfeindlichen Welt. Wir sind alle Rebellen. Sind auch heute noch immer. Warum lässt du das zu? Warum passiert mit mir gerade das? Muss nur einen Autounfall haben. Muss irgendetwas verbocken. Und schon sind wir irgendwie in Hader mit Gott. Und sagen, Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre mir das nicht passiert. Aber Gott würde sagen, Johannes, hättest du gebetet, wird es auch nicht passiert. Aber du hast nicht gebetet. Weißt du, wir sind solche Spezialisten. Wir beten immer, wenn es uns schlecht geht. Und wir vergessen zu beten, wenn uns gut geht, zu danken, wenn es uns gut geht. Und wir schreien, Herr, allmächtiger, großer, starker Gott, greif ein, wenn wir nicht mehr ein noch auswissen. Wir hatten zu Hause so einen frommen Spruch. Meine Mutter hat gerne Sprüche gemalt und dann stand da über die Tür, gehe ohne Gebet und Gottes Wort nicht aus deinem Hause fort. Und jedes Mal, wenn man durchgegangen ist, haben wir immer so gefragt, hat man schon gebetet heute? Wenigstens ein Stoßgebet. Hat man heute schon gebetet? Gehe ohne Gebet und Gottes Wort nicht aus deinem Hause fort. Und Gott hat uns einmal in einer Prophetie, als wir noch in der Friedrichstraße waren, gegeben, meine Kinder, was macht ihr bloß? Ihr betet zu mir, wenn ihr den Karren verfahren habt. Betet zu mir und bittet mich um Führung und Leitung, bevor ihr losfährt. Bevor ihr losfährt, dass ich euch auf rechte Straße leite, um meines Namens willen. Und Gott liebt seine Feinde, seine Widersacher. Deshalb deckt er den Tisch im Angesicht unserer Feinde, seiner Feinde. Uns verzeiht Gott in seiner Güte. Er beschenkt uns alles Feinde. Wir sind Widersacher. Eigentlich Gottes Widersacher, wir mögen ihn nicht. Uns gibt es seinen Sohn ohne Vorleistungen, ohne Bedingungen, ohne was zu fordern. Wenn du, nein, wie viele in Aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Der unbekannte Gott offenbart sich in diesem Baby Jesus, in diesem gekreuzigten und auferstandenen. Im Geschick Jesu offenbart Gott seine Güte, wie diese Größe nicht gedacht werden kann. Dort am Kreuz zeigt sich der unbekannte Gott. Anderen hat er geholfen und sich selber kann er nicht helfen. So ist Gott. Andere hat er wunderbar geschaffen und jetzt brauche ich Hilfe. Wo ist er jetzt? Wer Jesus ablehnt, der bleibt, für den bleibt Gott ein Unbekannter. Und wir bleiben Einsame in dieser Welt, Wir blicken nicht mehr durch, wenn Probleme kommen. Aber wenn du Jesus hast, du sagst, und ich sage es mir immer wieder, also dem Mann ging es auch nicht besser wie mir. Und wenn der durchgegangen ist und durchgehalten hat und überlebt hat und wieder auferstanden ist, wird es mir auch gelingen mit Gottes Hilfe. Also wir lernen Gott immer in der Hilfe, so wie Jesus. Und derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab holte, holt auch unsere sterblichen Leiber auch aus unseren Gräbern. Das heißt also, wenn wir versagen am Ende mit unserem Lateinsinn, greift er ein. Jesus, das war der Einsatz Gottes für uns. Da zeigt sich die Güte Gottes. Weißt du, und kein verdammendes Wort. Also ihr Juden, ihr habt, Petrus predigt natürlich, das ist menschlich. Ihr habt ihn gekreuzigt, aber Jesus hat nicht gesagt, nirgendwo verdammt. Er ist, als er auferstanden ist, er ging nicht zu Pilatus und sagte, Pilatus, schau her, ich bin's. Du hast mich gekreuzigt. Oder Herodes oder Kaiphas. Jesus hat sich nirgendwo den Leuten gezeigt und ihnen ein schlechtes Gewissen gegeben. Er war Liebe. Er hat seine Feinde geliebt. Er ist seinen Feinden begegnet. Und hat seine Feinde überwunden. So dass er Konstantin schließlich sagen konnte, gesiegt hast du, o Galiläa. Der unbekannte Gott. Den siehst du und erlebst du nur in Jesus Christus. Und Jesus war der Einsatz Gottes für uns. Als der Schöpfer kam er in seine Schöpfung hinein. Und hier beginnt die Erlösung der Schöpfung. Die gesamte Schöpfung wartet auf die Erlösung der Kinder Gottes. Warum jetzt in der Welt alles so dreckig, schmutzig und verraucht, verrußt, verbrannt, verkohlt, versumpft, verdreckt ist. Weißt du, die Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung Gottes. Und die Erlösung begann durch Jesus draußen in der Schöpfung. Weißt du, wo Jesus seinen Dienst begonnen hat? In der Wüste bei wilden Tieren. Lies mir mal in der Bibel. Bei den wilden Tieren. Und das Erste, was er erlöst hat, bevor er dich und mich erlöst hat, hat er eine Eselin erlöst, die gesteinigt werden sollte. So ein Tier. Also die Erlösung beginnt bei der Natur, bei der Schöpfung, bei den Tieren. Da beginnt die Erlösung Gottes. Und deshalb, Menschen, die nicht an Gott glauben, die Schöpfung arbeitet gegen sie, vernichtet sie, zerstört sie, ruiniert sie. Aber in dem Moment, wo der Mensch Gott liebt und Gott fürchtet, beginnt die Schöpfung für ihn zu arbeiten. Die Blumen blühen, die Zucchinis wachsen. Was weiß ich, die Gurken oder Kürbisse oder was es auch alles so ist. Die gedeihen, es geht nicht mehr. Weißt du, die Natur arbeitet für einen, wenn Gott mit einem ist. Das ist der Segen in der Natur. Und es ist ein Unterschied, ob einer Gott dient oder nicht dient, in seinem Kleingarten sogar. Es ist ein Unterschied zu merken. Denn der betet und die Pflanzen hören das Gebet, die Gesänge oder die Andacht oder sogar die Gedanken. Also Jesus hat draußen seinen Dienst begonnen. Und wenn die Menschheit erlöst wird, wird auch die ganze Schöpfung erlöst. Dann wird das Kind am Loch der Otter spielen, Ochse wird Gras fressen, ach, da werden wir wieder paradiesische Zustände haben. Die Schöpfung leidet unter uns Menschen, weil der Mensch das größte Raubtier ist. Die ganzen Naturkatastrophen werden von Menschen verursacht durch den ganzen Raubbau, was auch immer so kommt. Und die Schöpfung sehnt sich. Wann wird Gott, dass du die schreien? Wenn du hören würdest, wie die Hunde, Katzen und Tiere und alle Lebewesen, die Vögel, wie die schreien, Herr, erlöse die Menschen. Die Menschen brauchen Erlösung. Wenn die erlöst sind, geht's uns wieder gut. Dann können wir wieder mit Freude singen. Wir können die jubeln, die Blumen, die warten auf die Erlösung der Kinder Gottes. Da wird es kein Unkraut mehr geben. Glaub mir das. Da wird selbst das Unkraut, selbst die Disteln, die werden exotische Pflanzen sein. Aus der Schöpfung kann der Mensch erkennen, dass es einen Gott gibt. Lies mal Römer 1. Also, der bekannte und unbekannte Gott ist in der Schöpfung zu finden. Aber, naja, was sonst? Die meisten Menschen wollen nicht wissen. Die beschäftigen sich nicht mit Gott. So, wir entdecken Gott, wenn wir uns selbst erkennen, wenn wir sehen, wie wunderbar hast du mich gemacht, wie wunderbar hast du mich zubereitet im Mutterleib. Als ich noch gar nicht war, hast du schon an mich gedacht. Alles für mich so wunderbar geplant. Stell dir mal vor, wenn dein Vater, deine Mutter nicht da gewesen wäre, deine Oma, dein Opa nicht da gewesen wäre, gibt es deine Mutter nicht, dein Opa nicht. Da gibt es niemanden. Also Gott hat an alles gedacht, an Sauerstoff, an Sonnenschein. An der Natur kann man schon sehen, wie gut doch Gott ist. Aber in der Natur kann ich Gott nicht erkennen. Gut, ich kann schon Gott erkennen. Also ich erkenne Gott überall. In jedem Strauch erkenne ich Gott. In jedem Baum. Wenn ich so einen Baum anschaue, dann sehe ich Wurzeln, Stamm und Krone. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Trinität. Überall siehst du so diese Trinität versteckt im Dreiklang, im Wasser, H2O, die verschiedenen Formen und so weiter, Erscheinungsformen. Du erkennst Gott, aber ja, was soll das? Das ist alles so Naturwissenschaft. Aber je mehr du gottesfürchtig bist, desto mehr findest du in der Natur die Tiefen der Gottheit. Da musst du also nicht unbedingt die Bibel lesen. Für die Wissenschaftler ist die Natur die Bibel. Und wenn die nur das lesen würden und die würden Gott erkennen, diesen unbekannten Gott. Gott ist überall zu finden. Auf der Straße auch. Geh mal nur auf die Straße und du wirst sehen. Und jetzt ganz besonders in Jesus hat er sich offenbart. Und seitdem ist Gott kein verborgener Gott mehr. Kann niemand mehr sagen, unbekannter Gott, ich suche dich. Oder einen Altar noch aufzustellen für den unbekannten Gott. Deshalb sagt Paulus, als er in Athen ist, dieser Gott hat sich offenbart jetzt. Also jetzt könnt ihr diesen Altar abtragen. Könnt umbenennen. Gott hat uns nicht nur ein paar schöne Wahrheiten oder Gedichte oder ein paar schöne Psalmen gegeben. Nein, er hat sich selbst uns offenbart in seiner Größe, seiner Herrlichkeit. Durch ihn hat er sich mitgeteilt, durch Jesus. Und jetzt, wer den Sohn hat, hat das Leben, hat alles, was er braucht. Durch Jesus hat Gott die Lücke geschlossen, die in den Religionen vorhanden war, in allen Religionen. Buddha sagt, ich bin nur ein Weg von vielen Wegen und ich gebe dem Mann recht. Er ist nur ein Weg von vielen Wegen, aber unser Jesus kann sagen, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Schon ein ganz großer Unterschied. Also niemand, in keiner Religion kann irgendeiner dieser Religionsstifter sagen, ich. Aber Jesus sagt, ich bin. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Also er hat die Lücke geschlossen, die in den Religionen vorhanden war, in allen Religionen. Denn die Religion ist nichts anderes als Suche nach Gott. Ob es jetzt in Indien war oder jetzt hier bei uns, bei den Germanen. Also je mehr die Leute von Babylon ist so die Mitte, je mehr die Leute von Babylon östwärts gehen, desto unpersönlicher ist der Gott. Und je mehr die Leute von Babylon westwärts gehen, ist der personifizierte Gott, Allah, Jahwe und dann Gott als Christus, also dieser menschliche Gott. Also je nachdem, welche Richtung man geht. Aber Jesus ist der gekommene und der gefundene Gott. Er kam in sein Eigentum, er kam zu seinem Volk, er kam zu den Menschen, er kam in seine Schöpfung. Sein Wesen und sein Wirken waren immer Heilstaten. Und dann, den Rest hat noch der Heilige Geist gegeben. Und der wird bei euch bleiben, ewiglich. So ist Golgatha, Ostern und Pfingsten, und ich sage das ganz bewusst, Golgatha, Ostern und Pfingsten, auch wenn es heidnische Feste sind, oder waren, oder Osternei. Leute schimpfen, wenn ich Ostern nenne, aber ich stehe zu Ostern und egal, Feste, Auferstehung, Fest, das Licht ist oder Weihnachten, praktisch Lichtwende. Das sind die Taten Gottes, die Gott getan hat. Und die Leute am Pfingsten, die Apostel erzählten von den großen Taten Gottes. Hier Golgatha, Ostern und Pfingsten, das sind die großen Taten Gottes. Er gab sein Leben, er stand auf, oder Gott hat ihn auferweckt, und dann Gott sandte seinen Geist. Und dann in Zusammenhalt, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster senden, den Heiligen Geist, und der wird immer bei euch bleiben. Gar Freitag, Ostern und Pfingsten, hier beginnt die Gottesherrschaft auf dieser Erde. Wer das nicht will, soll aufhören, religiös zu sein, und seine Zeit sparen für andere Sachen. Lieber in Urlaub gehen oder sonst was anderes machen. Wer das nicht will, gar Freitag, Ostern und Pfingsten, wer nicht glaubt an die Taten, die Gott in Jesus hier auf dieser Erde vollbracht hat, der weiß nichts vom Reich Gottes, der kann noch 1000 Jahre warten und es wird nichts passieren. In diesem Jesus, damals, was dort passierte, erfüllen sich alle Verheißungen Gottes, hier geschieht der Wille Gottes. Gott ist nicht mehr der unbekannte Gott. Die meisten Leute wollen Jesus nicht. Die wollen irgendetwas. Kulte, Zeremonien, Klimbim. Und die denken, über Klimbim kann ich zu Gott kommen. Natürlich sucht man dann, mit dem kirchlichen Klimbim will man nichts mehr zu tun haben, das ist alles nur Stroh, jetzt will man mal Esoterik, jetzt will man da diese fernöstlichen Meditationen, da will man Gott finden. Aber Gott ist schon lange da, den muss man nicht mehr suchen, er ist gekommen. Ich muss nur aufnehmen. Hier hat sich Gott von all diesen Propheten und Philosophen abgehoben, als er Jesus sandte. Hier hat sich Gott mit uns Menschen identifiziert. Jesus ist einer von uns geworden. Wenn du Gott sehen möchtest, musst du hier meinen Bruder, meine Schwester anschauen. So sieht Gott aus. Hat Hände. Wer euch sieht, sieht mich, sagt Jesus. Also es war so einfach. Gott in uns. Und Gott sagte, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns gleich, uns ähnlich. Und Paulus schreibt, und wisst ihr nicht, seid ihr nicht aufgeklärt, habt ihr keine Ahnung, hat euch noch niemand gesagt, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Jeder von uns ist ein Tempel des Heiligen Geistes, eine Kapelle Gottes. Nicht nur ein Altar dem unbekannten Gott, nein, hier ist Gott. Und da wird in einem Tempel wird gesungen, werden Opfer gebracht, wird Gott verherrlicht, ist Gott zu Hause, die Hütte Gottes unter den Menschen, was da alles so passiert in so einem Tempel. Also eigentlich überall, wo du hinkommst im Namen Gottes, durch den Heiligen Geist, ist eine kleine Kapelle, so Herrgottswinkel, sagen die Bayern. Da ist ein Herrgottswinkel, da ist der Herr zu Hause in diesem Zirkel, in diesem Kreis. Und das ist total anders, als die anderen Religionen alle haben. Hier wurde Gott bei Jesus ganz persönlich, dieser unbekannte Gott wurde bekannt. Jeder konnte ihn sehen. Und als die Weisen dort kamen und ihn angebetet haben, die waren erfreut. Als der Kämmerer aus Äthiopien, als der Jesus erlebte und sich taufen ließ, er zog seine Straße fröhlich weiter. Menschen werden verwandelt von einer Sekunde auf die andere, wenn sie Jesus begegnen. Da musst du jetzt nicht Gedichte auswendig lernen und das Vater unser und Glaubensbekenntnis und noch so irgendwelche fromme Sprüche oder den Katechismus oder irgendwelche liturgische Sprüche. Nein, du kannst sagen, aber lieber Vater. Ist das nicht fantastisch? Das ist nicht mehr der unbekannte Gott. Aber, und weißt du, was aber ist? Übersetzt eigentlich so Kindersprache. Daddy. Papa. Das darfst du zu Gott sagen. Natürlich, den Juden ist das ein Frevel. Die trauen sich nicht einmal, den Namen Gottes auszusprechen. Jehova oder Jahwe oder wie auch immer. Da zittern sie schon und denken, sie versündigen sich. Und jetzt sagst du als Christ, als Kind Gottes, Daddy zum lieben Gott. Daddy. Daddy, was würdest du machen jetzt in meinem Fall? Daddy, kannst du mir nicht helfen? Daddy, braucht hier mal 100 Euro. Daddy. So, weißt du, das ist dieses Vater-Sohn-Verhältnis. Aber du siehst in der Religion, Jesus erzählt eine ganz tolle Geschichte vom verlorenen Sohn und dem anderen Bruder da. Vater, ich diene dir schon so lange und mir hast du nichts gegeben. Du siehst, das ist Religion. Mir hast du nichts gegeben. Eigentlich die religiösen Menschen haben nichts von Gott. Schau sie an. Untersuch sie mal ganz ehrlich und aufrichtig. Je religiöser die Menschen sind, desto weniger haben sie von Gott. Aber je kindlicher sie sind, je einfältiger sie sind, je gläubiger sie sind, Daddy, aber, Vati. Und weißt du, selbst wenn du mal Mist gebaut hast, kannst du deinem Vati kommen und sagen, der sagt, komm, Kind, beruhige dich. Ich kenne das auch. Und denk, wenn Gott seine Geschichte zurückverfolgt und wenn er ehrlich ist und dir alles sagt und zeigen wird, wie viel Experimente hat er gemacht. Weißt du, der hat die Welt nicht an einem Tag geschaffen. Am ersten Tag schuf er das. Und dann heißt es, und es gereute Gott, dass er die Menschen schuf. Also Gott hat auch Fehler gemacht. Also der war böse. Er sagte, ich vernichte jetzt die Welt, ich will mit der Welt nichts mehr zu tun haben. 6 Tage arbeitete er da. Also, und da gereute und dann war Noah und sagt, lieber Gott, bitte nicht. Und du siehst, wie Gott sich umstimmen lässt. Gott ist ein Gott, mit dem man handeln kann. Also als Jude würde ich sagen, mit Gott kann man schachern. Weißt du, was ist schachern? Das kannst du nur, wenn du eine persönliche Beziehung mit Gott hast. Du kannst mit dem lieben Gott schachern. Ich gehe nach Sodom und will Sodom vernichten, sagt der Engel dort. Ja, aber Herr, der hat Hintergedanken im Kopf. Weißt du, wenn wir beten, wir haben immer Hintergedanken im Kopf. Da ist die Tante dort, da ist der Onkel dort, da ist meine Oma dort. Irgendjemand ist bestimmt dort. Und Herr, aber würdest du Sodom vernichten, wenn dort 50 Gläubige sind? Nein. Oder Gerechte? Nein, würde ich nicht machen. Aber der Herr sagt, das sind keine 50. Naja gut, Herr, verzeih mir nochmals. Und dann handelt er, er schachert mit Gott, Abraham dort auf der Berghöhe. Du darfst mit Gott schachen, beten ist mit Gott schachen. Wenn du richtig beten kannst, kannst du mit Gott schachen, also verhandeln. So, weißt du, du nennst den höchsten Preis und dann gehst du immer langsam runter. Schachen, das ist Schachen. Und auch 50. Und dann sagt er, verzeih mir, aber Herr, vielleicht sind es nur 10. Ja, ich würde für 10 auch die Stadt nicht vernichten. Na Gott, dann weißt du. Also wenn es nur 5 sind. Und du siehst, selbst wegen 3 Leute rettet er, schickt er den Engel rund um und soll uns retten. Also mit Gott kannst du reden. Das ist nur, wenn du eine persönliche Beziehung zu Gott hast. Ich bin der Gott Abrahams. Abraham war ein Freund Gottes. Und er war Freund Gottes, indem er das tat, was Gott wollte, auch wenn ich nicht ganz komplett, weißt du, wenn wir Kinder Gottes sind, wir sind auch nicht komplett Kinder Gottes, perfekt. Der braucht fast das halbe Leben oder dreiviertel Leben, bis er von Ur aus in Chaldea bis ins gelobte Land kommt. Er geht immer so etappenweise, bis nach Haran, dann bis da hinten, dann durchwandert er das Land und dann geht er nach Ägypten, dann geht er über die Grenze wieder raus. Und dann muss Gott ihn wieder zurückholen, bis er schließlich so weit ist, wo Gott ihn haben war. Aber er folgte Gott, er war ein Freund Gottes. Und das ist, was bei Gott zählt. Bei Gott zählt Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Dem Aufrichtigen lässt er gelingen. Wenn du ehrlich bist, kommst du durch. Der unbekannte Gott, den erkennt man, was er so an Menschen tut, die mit ihm per Du sind. Ich bin, der ich bin. Weißt du so, nicht siehe Herr Gott, sondern wo Gott menschlich ist, weltlich, irdisch, natürlich, nicht so abstrakt. Weißt du, dieses, mit dem lieben Gott muss man nicht in Lateinisch sprechen, wenn du betest. Mit dem lieben Gott kannst du Deutsch reden. Und kannst sogar so reden, wie dein Herz dir sagt. Jemand hat einmal gesagt, du kannst mit Gott reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Du kannst auch stottern, wenn du mit Gott redest. Das ist kein Problem, mit Gott zu reden. Weißt du, wir denken, ich muss perfekt Deutsch, grammatisch einwandfrei sprechen. Nein, rede, wie das dein Herz ist. Und wenn du schreist, dann redest du nicht schön grammatisch und alle Grammarregeln. Also nein, Hilfe! Und dann, der Herr ruft, hört, wenn du rufst. Und da erlebt man diesen unbekannten Gott, plötzlich ist er da, aus dem Nichts. Gott kommt immer, wenn er zu dir und zu mir kommt, aus dem Nichts. Das ist er, weil er gerade, er ist überall. Gott ist überall. Und einer meiner Predigten, wo ich einmal gehalten habe, und ich habe und stehe dazu, Gott ist sogar näher als die Luft, die du atmest. Der ist in dir. Gott ist sogar näher als die Luft, die du atmest. Der ist in uns. Gott in uns. Christus in uns. Nicht nur Gott mit uns, sondern Gott in uns. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Heilige Geist, wo ist der? Irgendwo da draußen? Nein, der ist in uns. Das Reich Gottes, wo ist es? In uns. Also, da ist der Himmel. Und wir verlegen und versetzen da das Reich Gottes irgendwo im Tempel, Kirche, Basilika, Kathedrale oder was es sonst auch noch immer ist. So, Gott ist zu uns gekommen durch Jesus Christus. Jetzt haben wir eine ganz neue Realität. Er hat jetzt Menschen erreicht, dich und mich. Und jetzt beginnt eine ganz neue Dramatik. Golgatha, Ostern und Pfingsten. Jetzt ist der Mensch in Gottes Heilsplan eingebunden, ist ein Teil von Gott, ist von Gott umhüllt und von Gott umgeben. Jetzt steht er in Verbindung mit Himmel und Erde. Jetzt ist er plötzlich kein Fremder mehr, kein Ausländer. Jetzt sagt er, aber lieber Vater. Und wir? Wir sind keine Gäste und Fremdlinge mehr. Durch die Heilstat Gottes, dass er in Jesus offenbarte, ist uns ein neues Leben geschenkt worden. Jetzt dürfen wir eine ganz andere Rolle spielen. Und ich spiele eine ganz andere Rolle. Ich spiele nicht mehr das alte Leben von früher. Weißt du, wenn du, ich weiß nicht, wie viele von euch schon eine Maske getragen haben, aber im Karneval habe ich auch mal eine Maske getragen. So zum Spaß, nur wie sich das fühlt. Aber unter der Maske bist du ein anderer Mensch. Weil dich niemand kennt. Du kannst anders sein, kannst so die Maske ausleben. Und wenn du in Christus bist, hast du ein anderes Gesicht. Spielst eine andere Rolle, benimmst dich so, wie die Kleider, die zugeschnitten sind. Wer die Heilstaten Gottes begreift, der tappt nicht mehr im Dunkeln, der unbekannte Gott. Der lebt nicht mehr mit Ungewissheit. Soll ich da gehen oder soll ich da gehen? Der mit Gott lebt, der geht geradeaus. Und er sagt, ich gehe und Gott geht mit mir, denn Gott ist in mir. Wenn Gott in dir ist, weißt du, das wäre Gott heute. Und Gott in dir ist und das bist du hier, dieses Buch. Dann kannst du, wenn Gott in deinem Leben ist, ich kann das Buch nach Afrika schicken, nach Amerika schicken, nach Russland schicken. Überall, wo das Buch ist, geht auch das, was hier drin in diesem Buch ist, mit. So, wenn Gott in dir ist, deshalb, ich muss nicht rätseln, ja, geht Gott mit mir, ist das jetzt richtig, ist das sein Wille? Nur dumme Fragen so. Weißt du, wahre Gotteskinder beten nur einfach, dein Wille geschehe. Nicht, ist das dein Wille? Dein Wille geschehe. Mach das. Das will Gott. Und Gott wird niemals was anderes wollen, als das, was du willst. Das ist natürlich hart, was ich jetzt sage. Aber der unbekannte Gott, die meisten kennen Gott nicht. Ich kenne Gott, so ist er. Ich treffe eine Entscheidung, ich liebe Jesus, Jesus ist in mir und ich bin sein Kind. Mein Name ist im Buch des Himmels geschrieben, von vor Grundlegung der Welt hat der liebe Gott mich gewollt. So, und jetzt bin ich sein Kind. Warum darf ich mich nicht entscheiden? Und wenn ich zu weit gehe, ich kann dir auch eines sagen, wenn man zu weit geht, dann kommt der liebe Gott und sagt, psch, psch, und nimmt an die Ohren und zieht schön nach Hause. Hast du schon mal sowas erlebt, dass er am Ohr zieht und sagt, komm her, das ist dein Platz. Du kannst, weißt du, wie finde ich den Willen Gottes in meinem Leben? Ich finde den Willen Gottes nicht in meinem Leben, wenn ich nichts tue. Erst wenn ich was tue, kann ich korrigiert werden. Kann ich wissen, das ist falsch, das ist richtig, das geht so nicht. Aber solange ich das nicht tue, der unbekannte Gott. Aber wenn du vor Gott Angst hast, wirst du nicht mal aus dem Bett steigen. Weil du könntest einen Fehler machen. Deshalb die Juden sind die größten Angsthasen gewesen, insbesondere die Pharisäer. Denn die haben, die Leute, wenn sie ausgepeitscht haben, haben sie 39 Schläge gegeben. Warum? Man könnte sich ja verzählen. Statt 40 Schläge, 39 Schläge. Also, weißt du, immer so ängstlich, so übervorsichtig. Da könnte ich einen Fehler machen. Weißt du, wenn du Gott liebst, von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst, dann kannst du keine Fehler machen. In der Liebe gibt es keine Fehler, wenn du Gott liebst. Die meisten lieben Gott nicht. Wie soll ich jemanden lieben, den ich nicht kenne? Wenn du Gott nicht kennst, wie willst du diesen Gott lieben, den du nicht kennst? Du kennst doch von der Bibel, von der Beschreibung so. Aber weißt du, die Bibel hat keine Bilder. Und das ist so schlimm. Also ich habe oft gedacht, dass die Leute damals Gott nicht abgebildet haben, fotografiert, wenn er da ihnen erschienen ist oder gemalt und so weiter. Ich habe nur Buchstaben. Und dann Buchstaben, naja, da kann ich mir vorstellen, zwar so könnte es gewesen sein. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. So, wer Gottes Plan begreift, der ist nicht mehr hoffnungslos, der weiß, mein Erlöser lebt. Und er wird, selbst wenn alles vergeht, er wird sich als Letzter aus dem Staub erheben. Der verlässt sich nicht mehr auf leere Versprechungen, versteht sein Leben ganz anders. Er sieht die Zusammenhänge. Weißt du, wenn du Gott verstehst, ist er nicht mehr für dich der unbekannte Gott. Du weißt, so arbeitet Gott. Und dann läuft es den Weg. Wenn ich mein Auto kenne, dann kenne ich mein Auto und du weißt, wenn er so seine Mucken hat. Wenn er mal irgendwas macht, was er nicht sollte. So, und ich weiß, wie mein Auto anspringt, wie es läuft, wie es funktioniert. Wenn du die Verkehrsregeln kennst, und weißt du, und ich fahre schon so viele Jahre, ich denke gar nicht mehr, linker Fuß, rechter Fuß, Gas und Bremse. Ich fahre einfach. Und egal was für ein Automodell ist, einmal ein bisschen bewegt die Gänge und dann weiß ich, wie es läuft. Wenn du einmal Gott kennst, dann kennst du ihn. Was du einmal in deinem Leben kannst, kannst du immer. Aber deshalb, es fehlt die erste Uroffenbarung in deinem Leben. Diese Uroffenbarung, du hast dich mir geoffenbart. In großer Huld, in großem Erbarmen. Und wenn du diese einmalige Gotteserscheinung in deinem Leben hast, einmal, du brauchst nicht jeden Tag neue Gottesoffenbarung. Es ist dummes Zeug, wenn die Menschen immer jeden Tag eine neue Gottesoffenbarung suchen. Brauchst nicht. Die eine mal richtig ausleben. Und ich tue das. Die Offenbarung, die Entscheidung, die ich mal getroffen habe, bei dieser Entscheidung bleibe ich. Und egal was passiert, egal was kommt, egal wie es kommt, ich habe mich entschieden zu folgen Jesus, Salosunder Singh, und das Kreuz vor mir und die Welt hinter mir. So, wer den lebendigen Gott kennt, der führt ein erfülltes Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch noch viele unerfüllte Wünsche. Aber du führst ein erfülltes Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Du lebst ein Leben der Selbstbestimmung. Wenn du Gott kennst und du machst Fehler, ich bin der Gott Abrahams. Schau den Bruder Abraham an mal. Dann wirst du vielleicht in Ohnmacht fallen, wenn du den Bruder siehst. Der lügt, Abraham lügt. Dieser begnadigte Mann Gottes, dieser Vater der Gläubigen, was macht er? Der lügt. Der erzählt, das ist meine Schwester. Obwohl er genau weiß, dass es nicht seine Schwester ist. Aber das erzählt er. Aber was macht Gott? Der liebe Gott biegt die Sache zurecht. Da kriegen die Beulen, dann geht es ihnen schlecht. Dann geben sie sogar noch Geschenke dafür, dass er nur noch seine Sarah nimmt und in Ruhe lässt die anderen. Und fortzieht so schnell und so weit wie möglich. Weißt du, Gott biegt die Sachen in Ordnung, die nicht bei dir in Ordnung sind. Deshalb, den unbekannten Gott, du sollst ihn als Abba-Vater kennen, lernen, der so ganz nah ist, ein Freund von dir, ein Geliebter, ein Liebender. Das ist Gott. Und dann lebst du ein Leben der Selbstbehauptung, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung. Und dann entfaltest du, du machst aus jeder Situation das Beste, weil Gott in dir ist. Dann sagst, also oft arbeite ich so, dann sage ich, Herr, was würdest du da tun? Jesus, was würdest du in dieser Sache machen? Und dann kriege ich Einfälle. Ich bin überrascht, wie die Einfälle kommen. Plötzlich. Und weißt du, wenn du erlebst wieder Bibel pur, dann kannst du vergleichen, bei denen war es ja auch so, wie bei mir jetzt gerade passiert. Bittet, so wird euch gegeben, und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Der unbekannte Gott ist uns nur deshalb unbekannt, weil wir Scheu haben oder Scheuklappen oder ängstlich sind der Sache gegenüber. Wer den lebendigen Gott kennt, der lässt sich nicht erdrücken von nichts, auch gar nichts. Der kommt immer wieder hoch. Der hat zwar Probleme, aber der dreht sich ein paar Mal im Kreis und dann ist er durch. Er streift seine alte Vergangenheit ab, wenn es sein muss, löst sich von seinen Problemen, verzweifelt nicht. Er gebraucht seinen Kopf zum Denken. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir unseren Kopf zum Denken gebrauchen. Unser Kopf ist geheiligt in dem Moment, wo wir an Jesus glauben. Unser Temperament ist geheiligt, sobald wir an Jesus glauben. Glaub nicht, und ich warne, ich habe mein Thema ein bisschen geändert. Heute, morgen predige das Thema, was ich heute predigen sollte, aber ganz bewusst. Warum? Weil du musst zuerst den unbekannten Gott kennen, bevor du siehst, wie es weitergeht in deinem Leben. Gott gab uns einen anderen Geist, verstehst du? Oder den Glauben ausleben, oder bevor das Gute kommt, bevor das Gute kommen kann in deinem Leben. Du musst Gott kennen, deshalb zuerst mal unbekannten Gott. Eigentlich so wäre die Reihenfolge richtig, und so halte ich mich an dieser Reihenfolge. Also morgen, das Thema für heute. Wenn du ihn kennst, dann kannst du den Glauben ausleben. Aber wenn du ihn nicht kennst, dann nützt nichts. Dann tappst du im Dunkeln, fantasierst ein bisschen. Aber derjenige, der glaubt, der gebraucht seinen Kopf, denn dein Kopf ist geheiligt. Und der Herr hat nie einen Menschen so verändert, dass er plötzlich so ausgetauscht war und sein Temperament, sein Charakter, nichts mehr das gleiche war. Wir sind nur eine neue Schöpfung. Am Geist und an der Seele. Aber mein Temperament, ich bin immer noch Choleriker oder Sanguiniker oder Melancholiker oder Phlegmatiker. Und das bleibe ich, bis ich sterbe. Glaub doch nicht, dass Gott dich in deinem... Der kann dir helfen, als Phlegmatiker ein bisschen schneller zu werden. Oder als Choleriker ein bisschen sanfter zu sein. Oder als Sanguiniker etwas stiller zu sein und den Mund zu halten. Aber du siehst, Petrus, dieser Sanguiniker... Wir sehen, der blieb Petrus und Paulus blieb Choleriker. Paulus wäre nie bis ans Ende der Welt gekommen als Missionar, wenn nicht Choleriker gewesen wäre. Ich will nach Spanien auf Gedeih und Verderb. Ja, und er kam. Mit Fahrgeld und ohne Fahrgeld. Mit Schiffbruch. Ist egal. Aber sie ist Gott gebraucht. Auch unsere Art und Weise. Unsere Erziehung, Gott gebraucht deine Erziehung. Dieser unbekannte Gott will sich in deinem Leben offenbaren, und zwar ganz natürlich und ganz normal. Ganz natürlich und ganz normal. Wer den lebendigen Gott kennengelernt hat, der erfährt Gott, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der hat Orientierung in seinem Leben, der hat ein Ziel in seinem Leben, der weiß, was er will und wohin er will. Weißt du, der probiert nicht, der experimentiert nicht so viel. Er weiß, mit meinem Gott will ich dorthin. Mit meinem Gott gehe ich auf die Riesen zu, die werden, ich knack sie. Ich krieg die Riesen. So, mit meinem Gott kann ich mich richtig ausdrücken, finde das richtige Wort im richtigen Augenblick. Weißt du, wenn du den lebendigen Gott gefunden hast, schreibst du die richtige Geschichte für dein Leben. Der unbekannte Gott, eins wusste ich nicht, eins war ich tot, eins war ich unterbelichtet, eins war ich unwissend. Und Paulus sagt, Gott hat die Zeit der Unwissenheit nicht angerechnet, egal. Auch wenn du in der Wüste warst, im Keller aufgewachsen bist oder wo auch immer, die Zeit der Unwissenheit rechnet Gott uns nicht zu. Jetzt, da leuchtet das Licht auf, wir haben seinen Stern gekommen, wo ist er? Wir wollen ihn anbeten. Wer den lebendigen Gott kennengelernt hat, der wird kreativ, der kann weitergehen, der ist nicht mehr von Menschen abhängig, der geht seinen Weg mit Gott, er geht durch dick und dünn. Das ist also der unbekannte Gott. Wenn du den mal entdeckst in deinem Leben, wer den lebendigen Gott gefunden hat, der ist lebendig, der lebt, wie auch immer. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und du sollst auch leben. Weißt du, du sollst dein Leben leben mit Jesus zusammen. Du und Jesus, ihr seid im Plus. Du und Jesus, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und deshalb verstehen wir dann auch Leute wie Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Du plus Jesus. Wer das nicht hat, der vegetiert, der sucht immer und so weiter. Und er wird am Schluss sogar noch süchtig, womöglich. Die Menschen suchen Gott und finden nicht. Und wenn sie Gott nicht finden, dann stürzen sie sich in das und auf jenes und versuchen da. Vielleicht ist das die Wahrheit. Vielleicht ist das das Licht und werden abhängig, verfallen in Abhängigkeit in aller möglichen Art. Sie suchen den unbekannten Gott. Es ist so einfach. Gott ist hier. Gerade du brauchst Jesus. Oder gerade für dich ist Jesus gekommen. Und du hast das Monogramm Gottes, du musst es nur jetzt frei machen. Dein Herz öffnen. So viele ihn aufnahmen. Das ist einfach. Einfach. Und ich freue mich, wenn Billy kommt, der wird auch wieder 8:45 sagen, wer möchte sein Leben Jesus übergeben? Kannst fast den Wecker stellen. Und das ist das Wichtigste, nicht die Heilung. Dass man sein Leben Jesus übergibt. Und wenn Jesus einmal in dein Leben gekommen ist, ist alles anders. Denk an den Bruder Zachäus. Als Jesus in sein Leben kam, Herr, guck mal, kein einziges Sterbenwort hat der Herr Jesus verloren. Bitte gib's den Armen ein bisschen was oder mach deine Schulden, bezahl deine Rechnungen. Nein, Herr, so ich jemand betrogen habe. Du siehst also, wenn Jesus kommt, geht so vieles plötzlich automatisch in deinem Leben. Und du fängst an, Dinge zu tun, an die du nicht einmal gedacht hast. Deshalb, der unbekannte Gott wird dir bekannt, so vertraut, als wenn du schon ihn immer gekannt hast. Für mich geht es immer so, wenn ich mit Gott lebe und Gott rede, denke, Mensch, ich kenne den schon 100 Jahre. Obwohl ich noch gar nicht so alt bin. Als wenn ich schon alles wüsste, als wenn ich dabei gewesen wäre, als das passiert in der Bibel. Also manchmal werde ich so versetzt im Geist, als wenn ich danach auf dem Berg Tabor wäre und ich schlafe mit den Jungen mit dort unten und sage, Herr, hier ist so gut sein, lass uns Hütten bauen. Oder dann, wie ich erlebe diese biblischen Geschichten fast plastisch, ja, als wenn ich dabei wäre, im Schiff, wie das schaukelt und Herr, siehst du nicht, wie verderben? Wo ist euer Glaube? Hat Jesus gefragt. Guck mal, sogar die Jünger mussten lernen, den unbekannten Gott kennenlernen. Wo ist euer Glaube? Der lag im Schiff und schlief. Und dann, als er sagte, Wind sei still, dann stehen sie sprachlos und sagen, wer ist der Mann, dem Wind und Wetter gehorchen? Wer ist das? Du siehst also, du arbeitest für Jesus, du steuerst für Jesus das Boot, du ruderst und der Heiland liegt im Schiff. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Also du siehst, wie weit man so von Gott sein kann, obwohl man ganz nahe an Gott ist. Ja, so in Tuchfühlung und doch so weit weg. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorcht? Oder jetzt ist es so schön warm, Petrus geht baden oder fischen. Er sagt, ich gehe jetzt fischen. Und dann kommt plötzlich der Herr. Und der Herr war so natürlich, dass er, als Jesus plötzlich am Ufer steht, dann sagt Johannes, das ist der Herr, das ist der Herr. Und was ist? Er war nackt, also FKK. ist der Herr. Und plötzlich wirft er da ein Hemd oder einen Lumpen über sich. Das ist der Herr. Herr, geh von mir, ich bin unrein. Du siehst, so plötzlich, wenn der Herr kommt und jemand dir sagt, deine Stimme sagt, das Gewissen, der Heilige Geist dir sagt, es ist der Herr. Plötzlich weißt du, wie es um dich steht. Dieser unbekannte Gott. Und sonst kannst du über Gott reden. Ich kann mir vorstellen, der Herr Jesus hat lange Zeit zugeguckt, wie der Petrus da nackt im Wasser panscht. Und Fische fängt. Und sich abmüht. Das ist so menschlich. So menschlich. Du glaubst, manche Leute glauben, Gott hat keine Menschen gesehen, wie sie nackt aussehen. Der hat sie ja geschaffen. So. Aber du siehst, der religiöse Mensch hat Komplexe auf alle möglichen Gebiete. Aber in dem Augenblick, wo er frei wird von der Religion, wird er auch sehr natürlich, das ist der Herr. Und du siehst, er weiß ganz genau, was er zu tun hat, anständig anzuziehen, sich einen Mantel umzuwerfen, eine Jacke umzuwerfen oder Badehose anzuziehen. Es ist der Herr. Menschen, die den lebendigen Gott begegnen, wissen ganz genau, da brauchst du keinen Kommentar, da brauchst du kein Rundschreiben, da brauchst du keine Aufklärung, da brauchst du kein Seminar groß. Du weißt, das ist der Herr. Du weißt, wie du dich benimmst, du weißt, wie du da sprichst. Du weißt also alle Dinge Bescheid. Was du sollst und was du nicht sollst, was du brauchst und was du nicht brauchst, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, das ist der Herr. Der unbekannte Gott. Solange du den Gott nicht kennst, muss sagen, wie benimmt man sich bei euch, wenn ihr in die Kirche geht, steht ihr auch auf und zählt bis 10? Warum hebt ihr die Hände hoch? Da wirst du die ganzen dummen Fragen nicht stellen. Warum macht ihr das? Der Geist wird dir inne werden, dass du sagst, ich kann auch nicht. Also ich will auch meine Hände mal ausstrecken. Und du merkst plötzlich, Mensch, das ist so schön, in der Gegenwart Gottes zu sein. Menschen suchen den lebendigen Gott, weil sie das Monogramm tragen. Die Menschen wissen ganz genau, da muss es einen geben. Und bevor die Menschen Schlösser, Burgen und sonst was bauten, haben sie Altäre gebaut, um Gott zu suchen. Und auf dem Altar hier aus Apostelgeschichte 17, dem unbekannten Gott, da suchen Menschen immer noch Antworten. Sie philosophieren weiter, weil sie Jesus nicht haben wollen. Sie diskutieren weiter, debattieren weiter, kommentieren weiter. Denn es ist lächerlich, was will der Lotterbube da erzählen? Groß da von diesem Gott, als es von der Auferstehung gesprochen wurde. Die haben keine Ahnung, dass es weitergeht, wenn man an Gott glaubt. Dass unser Leben nicht zu Ende ist. Und wir werden weiter keine Ruhe haben, solange wir nicht den unbekannten Gott gefunden haben. Wir werden Suchende sein, krank werden dabei und sterben sogar womöglich vor der Krankheit. Als Israel in der Wüste war, als seine Gegenwart genossen und so weiter, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Aber wo Gott nicht ist, ist er tot im Topf. Da muss man nur etwas von Gott reinwerfen. Und schon funktioniert es. In Jericho war das Wasser ungenießbar. Leute haben Durchfall gekriegt. Und dann schreien sie zum Propheten Elia, ach, das Wasser ist ungenießbar. Dann nimmt er ein Stück Holz, schmeißt rein im Namen des lebendigen Gottes und schon ist das Wasser genießbar. Du siehst, du kannst Dinge, die ungenießbar sind, durch die Kraft Gottes genießbar machen. Sag nicht, das geht nicht, das ist unmöglich. Mit der Macht und der Kraft Gottes ist alles möglich. Du wirst ein Möglichkeitsdenker, wenn du anfängst, an Gott zu glauben. Das ist dieser lebendige Gott, den wir entdecken sollen. Und je weniger die Menschen von Gott wissen und kennen, desto hilfloser sind sie, desto mehr Komplexe haben die, desto rastloser sind sie in ihrer Seele. Weißt du, der unbekannte Gott, Nietzsche suchte diesen Gott und hat Leblackens nicht gefunden. Wir wissen weiter von Voltaire, ein anderer solcher Philosoph, der hat sogar ein Stuhlbein festgehalten, bitte hilf mir. Leute haben Hilfe gesucht, weil sie den lebendigen Gott nicht haben wollten, suchen sie am Stuhlbein dann Hilfe. Oder sonst woanders. Also je weniger die Leute Gott kennen, desto unbrauchbarer ist ihr Leben, können mit dem Leben nichts anfangen, wozu bin ich da? Aber wenn du Gott kennst, weißt du sofort, was du machen sollst, was du in der Hand hast, was für Möglichkeiten du besitzt. Deshalb, was ist der Wille Gottes? Wenn Gott mir mein Leben in meine Hand legt und ich mein Leben aus der Hand Gottes nehme, dann finde ich ganz schnell raus, was ist das? Ist das ein Dosenöffner? Ist das ein Kugelschreiber? Ist das einen Taschenrechner und ich weiß sofort, wie ich das bediene. Nach kurzer Zeit ein bisschen experimentiert und so weiter und weiß sofort, wie es weitergeht und wo ich das richtig verwende. Aber wenn du Gott nicht kennst und keine Ahnung hast und nicht Licht hast, Jesus sagt einmal, wer im Licht wandelt, der wird sich nicht stoßen des Tages. Nur die, die kein Licht haben, die fallen ständig und müssen ständig aufstehen und sagen, ich bin schon wieder gefallen, ich habe wieder Schwierigkeiten gehabt. Aber wenn du Licht Gottes in dir hast, du kannst mit den Dingen sofort anfangen und weitermachen. Also du ratest nicht über dein Leben, weil du Gott kennst. Und in dem Moment, wo du Gott kennst, hast du die Wahrheit. Hast du die Wahrheit über dich selbst. Hast du die Wahrheit über die Welt. Hast du die Wahrheit über die anderen. Und merkst, das sind alles Ganoven. Die wollen alle von mir was und geben mir nichts. Du siehst plötzlich, was die Leute sind. Jesus traute keine Menschen. Das ist also was, ich war erschüttert, als ich das las. Er sagt, lieber Heiland. Und das, da willst du mich erlösen? Du hast keine Menschen getraut? Aber er wusste, was in den Menschen war, wie die damals rechneten und wie sie immer ständig Fallen stellten. Er hat es nachher gesagt, sagen sie. Und verdammen ihn dabei. Aber je weniger du Gott kennst, desto ärmer und leerer wird dein Leben. Die Gott kennen, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, singen wie in einem Lied. Gott kennen ist Leben, volles Leben, volles Genüge. Da ist unsere ganze Existenz begründet in Gott, wenn du Gott kennst. Und solange Gott dir noch ein Unbekannter ist, wirst du auch kein Wunder verstehen, kein Wunder wird passieren bei dir, kein Zeichen wird sich bemerkbar machen. Solange Gott nicht in deinem Leben ist, wirst du immer nur ins Dunkle tappen. Unbekannter Gott, also in Rätseln, wirst du nicht weiterkommen, bleibst du als Unwissende. Glauben wie Nietzsche nachher, Gott ist tot, hat kein Interesse an uns sowieso. Der ist da auf dem Olymp irgendwo und macht sich schönen Tag. Aber Gott ist bei uns, mitten unter uns. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der bekannte Gott plötzlich. Der erlebbare Gott, der fassbare Gott. Der ist nicht hier, der ist auferstanden. Der unbekannte Gott hat kein Gesicht, obwohl es so viele Hinweise über ihn gibt. Aber wenn du plötzlich ihm näher kommst, plötzlich erlebst du, mein Leben ist nicht nur irgendwie eine Knetmasse, die irgendjemand formt. Nein, ich darf mein Leben selbst formen. Gott leitet mich an, gibt mir das Gefühl, was aus meinem Leben werden soll. Er leitet mich und führt mich. Nur mit dem lebendigen Gott bekommen wir den richtigen und nötigen Durchblick, werden getrost. Und zwar getrost, auch wenn es mal nicht so wird. Und ich sage das ganz bewusst auch mal, wenn es mal nicht so wird. Weißt du nimmst was vor und irgendjemand macht einen Strich durch die Rechnung. Und du bist getrost. Weißt du, Trost brauchst du nicht, wenn du so in guter Stimmung bist, high, bist so ganz hoch oben. Stimmung brauchst du, wenn du richtig tief unten bist, wenn du nicht mehr weiter weißt. Nur mit dem lebendigen Gott werden wir durchhalten, uns nicht aufgeben, immer wieder aufstehen. Und aufraffen. Und ich darf noch ein Geheimnis sagen. Und damit komme ich zum Schluss. Gott sucht mich, bevor ich ihn gesucht habe. Gott hat so ein Schild ausgeschrieben, oder Suchanzeige gesucht. Ein Foto von mir. Und überall, wo ich auch hinkam, überall habe ich mich selbst entdeckt. Ich werde gesucht. Und du wirst von Gott gesucht, auf Schritt und Tritt. Und es ist komisch, wenn du mal gesucht bist, oder gesucht wirst, so, wenn du plötzlich auf jeder Litfaßsäule dein Bild siehst. Auf jeder Seite der Bibel dein Bild siehst. Gott sucht mich. Er will mich haben. Mein Kind, ich will dich haben, sagt er. Und kannst du deinen Namen einsetzen. Der unbekannte Gott will dich haben. Und dieser junge Nietzsche brannte nicht mein Herz. Es war eingebrannt. Von Kindheit an, und je kleiner man ist, desto mehr brennt das Herz eines Menschen. Weißt du, die Kinderherzen sind unverdorben. Kinderherzen sind ehrlich. Und die Kinderherzen sind den Engeln und Gott sehr nahe. Wenn wir nachher erwachsen sind, wir sind schon durch so viele Krisen, Stürmen und durch so viele Schwierigkeiten gegangen, dass wir abgebrüht sind. Aber so Kinderherz, ich suchte dich. du Allumfassender, Allgegenwärtiger. Wohin kann ich mich wenden und weglaufen? Und selbst wenn ich im fernsten Osten fahre, Mensch, der sucht mich. Und ich komme zum Schluss, predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart vor vielen, vielen Jahren. Und plötzlich kommt einer und stellt sich vor mir und sagt, ihr seid eine Verschwörerbande. Ihr habt auf mich abgesehen. Und so weiter. Ihr wollt mich nur haben. Ihr wollt mich nur bekehren. Ich sage, wieso? Was ist denn los? Ja, ich war gestern oder vorgestern in Hamburg. Da hat der Pastor auf der Straße gepredigt und genau auf mich mit dem Finger gezeigt und wortwörtlich genau das gesagt, was du hier gerade sagst. Ihr habt euch abgesprochen. Weißt du, wenn Gott dich sucht, dann sind überall Suchanzeigen aufgegeben. Und kannst hingehen und wo du willst. Und selbst wenn ich jetzt predige, dieser unbekannte Gott arbeitet. Und immer wieder, wenn das dein Thema ist, wirst du immer wieder das Thema hören. Wenn Taufe zum Beispiel dein Thema ist, ich kann predigen von was ich will, wird immer das Wort Taufe kommen. Menschen predigen immer von Taufe. Oder vom Zehnten geben oder was weiß ich. Oder Bibel lesen oder beten. Immer wieder das angesprochen. Das, was dein Problem ist. Und Gott arbeitet an deinen Problemen. So ist es, wie Gott ist. Er arbeitet an deinen Problemen. Immer wieder spricht er was an. Morgen mache ich, eigentlich soll ich das Thema von predigen, was ich morgen predige, aber ich will das heute ganz bewusst predigen, denn Gott arbeitet weiter. Der arbeitet an uns tagtäglich, dieser unbekannte Gott. So, ich ziehe das vor. Wer hören will, der kann nacheinander hören, aber ich ziehe das vor, weil Gott, dieser unbekannte Gott, in der vorlaufenden Gnade, ihr habt nicht nach Gott gefragt. Und als ich hier stehe, ist auch Gnade Gottes. Ich habe Gott nicht gesucht. Meine Eltern haben Gott nicht gesucht. Wir wollten nicht nach Deutschland. Wir wollten nach Kasachstan auswandern, weil es dort viel mehr Land gab wie hier in Deutschland und so weiter. Und was passiert? Der liebe Gott will, dass ich hier bin. Und nicht Kanonenfutter in Afghanistan oder sonst irgendwo. Wir waren 6 Jungs. Also Gott hat uns geführt. Weißt, und wir haben das nicht gemerkt. Eigentlich merkt es niemand, wenn Gott einen führt. Aber wir sind hier. Du bist hier. Und das ist kein Zufall. Der unbekannte Gott führt. Und wenn wir sagen Schicksal oder Zufall, das ist nur ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben will. Nur ein Pseudonym, Zufall. Naja, aber der unbekannte Gott hat seine Finger mit dem Spiel gehabt. Vom ersten Tag. Und er ist so ein schöner Schachmeister. Er weiß sogar von hinten bis zum Schluss mit einem Zug erledigt er alles. Aber zuerst passiert er, da räumt er das ganze Feld, macht so ein bisschen sauber und du sagst, ja, ich werde bald pleite. Wenn das so weitergeht, bin ich schachmatt. Aber nein, Gott will mit einem Zug alles erledigen. Morgen dann weiter, wir haben eine ganz hohe Bestimmung und auch am Sonntag weiter eine hohe Bestimmung. Wir sind für den Thron Gottes bestimmt. Und deshalb, der unbekannte Gott macht sich uns vertraut, redet mit uns, so per Du. Und es war Schönes, dass ich mit Gott per Du sein kann. Lass uns aufstehen und mit dem lieben Gott per Du sein. Lass uns reden mit ihm, lass uns austauschen, lass uns hören, was er uns zu sagen hat. Vater, ich danke dir, dass du mit uns redest, dass du unser Vater bist und dass ich wie ein Kind sagen darf, Daddy, aber Vater, mein Vater, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich möchte einfach deinen Willen mich fügen. Ich verstehe viele Sachen nicht, aber ich weiß, du hast immer das Beste für uns, dass du mit einem einzigen Schachzug alles erledigst. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du auch heute der große Herr und Meister bist unseres Lebens. Du hast alles unter Kontrolle. Jede Kleinigkeit, Vater. Wir kennen dich nicht, aber du kennst uns durch und durch. Und du weißt, was für ein Gebilde wir sind. Und du zeigst uns Tag für Tag ein bisschen mehr von dir. Ein bisschen mehr. Nicht viel, aber wir entdecken jeden Tag was Neues. Und ich preise dich dafür. Halleluja. Amen.